Reboot Academia. Forschung und Lehre neu gedacht.
Ja, ich sitze heute hier in Köln auf einer wunderschönen Dachterrasse mit Tom Freudenthal und freue mich richtig, dass du Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen. Fangen wir mal ganz kurz an mit der Frage, wer du bist.
Okay, mein Name ist Tom Freudenthal und ich bin eine Menge Dinge, aber im Moment in erster Linie jemand, der Lernräume designt für Menschen, die was zu sagen haben.
Super, vielen Dank. Willst du noch ein bisschen mehr zu deiner Geschichte sagen, wie du dahin gekommen bist?
Ja, kann ich machen. Ich habe die Frage, wie das Thema Lernen geht, also wie Lernen überhaupt geht, hat mich eigentlich schon seitdem ich 13 bin beschäftigt. Und zwar deswegen, ich bin von Haus aus Musiker und habe halt damals schon angefangen, anderen Musik beizubringen. Und wenn es mir nicht gelungen ist, die Schüler dazu zu kriegen, dass die üben, dann sind die einfach nicht wiedergekommen und ich hatte kein Taschengeld mehr. Da hatte ich also ein ganz vitales Interesse daran rauszukriegen, wie man dazu beiträgt, dass sie auch wirklich lernen wollen. Und dann später hat sich das irgendwie durch alle unterschiedlichen Phasen meines Lebens durchgezogen, dass ich immer irgendwie das, was ich gelernt habe, sofort weitergeben wollte. Das war als Journalist so, da habe ich dann Fortbildungen gemacht für andere Journalisten, wie macht man Radiobeiträge oder wie macht man Produktionen oder sowas oder wie schreibt man. Und das hat sich die ganze Zeit eigentlich immer weiter entwickelt, bis ich dann irgendwann im Rahmen meiner Journalistentätigkeit jemanden kennengelernt habe, der mit 13, glaube ich, seine Doktorarbeit in Biochemie fertig hatte und dann viel Kurse gegeben hat zum Thema Ernährung und irgendwann festgestellt hat, wenn er dann seine Prüflinge da abfragt, war er immer völlig entsetzt, was die alles nicht wussten. Und dann hat er sich überlegt, wie lernt denn eigentlich ein Genie? Daraus kam so ein grobes Konzept, das unterschiedliche Elemente integrierte. Das hat er 3 Jahre lang gemacht, dann hat er keinen Bock mehr und mich gefragt, Tom, hast du Lust, das weiterzumachen? Und ich hatte damals mit meinem Journalismus nicht mehr so wirklich Lust und war sowieso schon auf dem Sprung in die USA und habe dann gesagt, okay, das ist eine super Idee, das mache ich jetzt. Und dann habe ich das übernommen und aber doch massiv noch weiterentwickeln müssen, weil ganz so hat es dann für die Teilnehmer nicht so gut geklappt. Und daraus ist dann eine Firma entstanden, die heißt Centered Learning. Und da geht es im Grunde um ein Lernsystem, was Menschen auf eine andere Art beibringt, sich mit Themen zu beschäftigen und die auch tatsächlich so zu lernen, dass sie sie verarbeitet haben, behalten und auch anwenden. Also dass am Ende immer auch die Änderung im Alltagsleben des Lernenden irgendwie mit im Zentrum steht und nicht einfach nur la pour la, wir lernen was und ja, ob da was bei rauskommt oder nicht, es steht dann auf einem anderen Blatt.
Ja, super. Bevor wir jetzt zu tief einsteigen, schon in die Materie, wollen wir noch kurz unsere Blitzrunde machen, die ich immer am Anfang mache von jeder Episode. Und da geht es einfach darum, ich stelle dir kurze Fragen und ich kriege von dir kurze Antworten.
Okay.
Die erste ist ganz einfach. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Twitter oder Telefonat?
Telefonat.
Bist du eher ein Mensch, der für positive Energie ist oder lieber konstruktive Kritik?
Konstruktive Kritik mit positiver Energie. Das ist die Kombination, die am meisten bringt.
Ja, sehr gut. Hast du ein persönliches Vorbild und wenn ja, wer ist das?
Nicht so wirklich. Wenn überhaupt, würde ich möglicherweise Steve Jobs nennen, aber auch nur eingeschränkt, weil der Typ auf der persönlichen Ebene, glaube ich, sehr viel sehr anstrengende Seiten hatte. Aber die Innovationskraft und der Weitblick und das Business-Gehen, was der hatte und die Kommunikationsfähigkeiten, das finde ich echt gut.
Vielen Dank. Dann, was ist deiner Meinung nach die beste Erfindung der Menschheit?
Das iPhone. Tatsächlich, das ist alles, also ich kann damit losmarschieren und auf Reisen gehen und ich habe praktisch mein ganzes Business hier drin. Das ist schon genial. Also sowas habe ich vor 20 Jahren mir nicht vorstellen können.
Ja, super. Eine Sache, die einem keiner beibringt und die man aber unbedingt lernen sollte.
So zu kommunizieren, dass die anderen sich angenommen und wertgeschätzt fühlen. Und das ist etwas, was mit Beziehung zu tun hat und das ist etwas, was man nicht lernt, was aber wirklich entscheidend ist für die Qualität des eigenen Lebens. Auf allen Ebenen, privat und auch im Business-Kontext. Wenn man nicht wertschätzend kommunizieren kann, dann kommt man nicht zu Potte.
Sehr gut, ja, also das kann ich nur unterschreiben. dann kommen wir auch schon zu unserem Thema. In dem Podcast hier geht es ja um die Zukunft von Lehre und Forschung. Heute schauen wir uns das Thema Lehre ein bisschen genauer an. Wie sieht die Lehre der Zukunft für dich aus?
Die sieht so aus, dass man die Kernpunkte, von denen die Gehirnforschung mittlerweile weiß, dass sie das Lernen und den Fortschritt beim Lernen beeinflussen, dass man diese Kernerkenntnisse tatsächlich auch umsetzt. Es gibt klar identifizierbare Faktoren, die dazu führen, dass Menschen gut lernen und andere, dass sie nicht lernen. Und da gibt es halt einfach ein paar Grundgeschichten, wo man sich fragt, das ist jetzt relativ lange auch schon bekannt, wird aber tatsächlich nicht umgesetzt oder sagen wir mal so, nicht in dem Maße, wie man sich das wünschen würde, aber es ist ja mit vielen Erkenntnissen so. Das ist dann irgendwann mal klar, aber bis das dann in die Umsetzung kommt, in der breiten Gesellschaft, das braucht dann eben ein bisschen. Das ist in diesem Fall auch so. Also es gibt einfach, ich sag mal so, 5 Kernpunkte, die tatsächlich entscheiden darüber, ob jemand gut lernt oder nicht. Ein Thema da drin, soll ich die mal nennen?
Mhm.
Ein Thema da drin ist das Thema Beziehung. Das hatten wir ja eben schon. Ich mache das jetzt alles mal sehr einfach. Das klingt ein bisschen scherenschnittartig, aber das stimmt vom Kern schon. Es hat wahrscheinlich noch nie jemand wirklich etwas gelernt von jemand anderem, den er nicht mochte.
Mhm.
Das ist einfach so. Also das hängt noch mit einem anderen Phänomen zusammen, auf das ich gleich komme. Aber grundsätzlich ist Lernen ein Prozess, der nur wirklich funktioniert, wenn Menschen sich irgendwie verstehen. Das heißt, das ist der nächste Punkt, Beziehung spielt eine ganz massive Rolle. Die meisten Experten konzentrieren sich auf ihren Inhalt. Und ob man da jetzt dabei gut rüberkommt oder nicht, oder sympathisch oder unsympathisch, oder ob man damit das Gefühl verbindet, ich will anderen tatsächlich irgendwie eine Unterstützung geben oder nicht, spielt für die meisten überhaupt keine Rolle. Ist aber für die Frage, ob derjenige, der sich das anhören und der das lernen soll, das auch tatsächlich lernt, tatsächlich kriegsentscheidend. Das heißt, Lernen hat A, was mit Beziehung zu tun. Und das ist etwas, was völlig unterschätzt wird, was aber wirklich entscheidend ist. Fast jeder kennt das aus der eigenen Biografie. Aus der Schule, dass zum Beispiel jemand in irgendeinem Fach ganz gut war, dann gibt es einen Lehrerwechsel und plötzlich rauscht er ab in deinen Noten. Das liegt daran, dass Menschen von anderen lernen. Und wenn da keine Wertschätzung ist und keine Beziehung, die stimmt, dann lernen die eben einfach nicht. So, das ist ein Punkt.
Das ist super spannend, weil das so, ich das aus lehrender Perspektive auch noch nie so bedacht habe, aber so als Lernende total, also man merkt es total, wenn man jemanden nicht mag, dann ist es auch extrem schwer,
ja,
von der Person zu lernen. Also,
ja. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Frage, ob man lernt und aufmacht, ganz stark nicht vom präfrontalen Kortex, also von den kognitiven Bereichen im Gehirn, bestimmt werden, sondern vom Emotionssystem. Und wenn man sich damit mal beschäftigt, dann stellt man fest, dass was an Signalen rüberkommt, was das System des Lernenden aufnimmt, an Signalen vom Lehrenden, das sind unglaublich viele, von denen er aber gar nichts mitkriegt. Das läuft sofort am Bewusstsein vorbei ins limbische System und dort wird es unbewusst bewertet. Und wenn das limbische System zu dem Schluss kommt, und davon merkt man nichts, aber das passiert eben in Blitzeschnelle im Hintergrund, dem vertraue ich nicht, dem Typen, dann lerne ich auch davon eben nichts. Mhm. Ist doch ganz klar. Das heißt, wir müssen bei jeder Form von Lehre immer darauf achten, dass die Beziehung stimmt. Das kann man strategisch herstellen, wenn man mit einem richtigen Mindset und mit der richtigen, sagen wir mal, inneren Einstellung in dieses Projekt reingeht. Und wenn man sich nicht in erster Linie dort befindet, um seinem Ego viel Raum zu geben und die anderen als Bühne zu missbrauchen, sondern tatsächlich den Auftrag empfindet, ich will andere Leute unterstützen in ihrem Weg.
Mhm.
Das ist für mich eigentlich der Kern von Lehre, dass ich andere Menschen unterstütze darin, dass die vorankommen, Dinge lernen und in ihrem weiteren Weg Fortschritte machen. Das ist was anderes, als ich breite mich mit meinem Wissen aus. Das ist ein völlig anderer Ansatz. In der idealen Uni, die ich hätte, gäbe es nur Leute, die diesen ersten Weg im Blick haben.
Ja, das ist sehr gut.
Der zweite Punkt ist, Lernen ist immer ein Prozess. Übrigens zu dem ersten nochmal, es gibt da gut belegte Forschung, ganz besonders von dem Spitzer, aber auch von dem Roth, die das alle sagen, oder Gerald Hüther, die sagen alle, wenn die Emotionen nicht stimmen, dann können die Leute nicht ordentlich lernen.
So. Das macht was intuitiv mit. Ja auch total Sinn, so, ja, wenn man genau. an seine eigene Schulzeit und so zurückdenkt.
Richtig. Und der nächste Punkt ist, dass Lernen keine Einmalnummer ist, sondern ein Prozess. Mhm. Das heißt, er geht immer über mehrere Iterationsstufen. Die Idee, dass man sich mit einem Buch voller Fachwissen in ein stilles Kämmerlein zurückzieht und das dann still für sich studiert und dann glaubt, dass man das alles im Kopf hat, die ist, sagen wir mal, evolutionsgeschichtlich sehr jung. Die gibt es noch nicht so lange. Und deswegen funktioniert das auch nicht so gut. Also Lernen ist eigentlich immer ein Prozess gewesen mit anderen zusammen, der irgendwie, der Lehrling lernt vom Meister, der Student lernt von jemand anderem, aber immer in so einem sozialen Kontext. Mhm. Lernen ist ein sozialer Prozess. Und es ist eben ein Prozess. Und das ist der nächste Punkt. Es reicht nicht, einfach nur einmal was zu hören oder einmal was zu lesen. Da muss viel mehr passieren, weil, das weiß man wiederum aus den Kognitionswissenschaften, dass die Informationen ja nicht übertragen werden. Also da steht jetzt ein Text, der ist erstmal nichts anderes als schwarze Zeichen auf einem weißen Hintergrund. Die Bedeutung ist da nicht drin. Die Bedeutung ist auch nicht in dem Wort, was ich höre. Denn wenn ich jetzt plötzlich ein chinesisches Wort höre und ich kann kein Chinesisch, ist die Bedeutung nicht da. Mhm. Das heißt, es muss in dem Kopf des Rezipienten die Bedeutung erst hergestellt werden. Das macht auch total Sinn, wenn man sich mal überlegt, wie der Prozess eigentlich genau abläuft. Nehmen wir das Beispiel Akustik mal, wenn ich jetzt was höre, dann passiert ja in Wirklichkeit Folgendes. Auf dem Trommelfell gibt es Vibrationen. Die werden über einen relativ komplizierten Prozess im Innenohr in die Signale umgesetzt, mit denen das Gehirn nun mal kommuniziert. Das sind auf der einen Seite Neurotransmitter und vor allen Dingen elektrische Impulse. Das heißt, an dem entsprechenden Zentrum, dem Sprachzentrum zum Beispiel, dem Broca-Zentrum, kommen dann ein Strom von Plus- und Minussignalen an. Da ist keine Bedeutung drin. In dem Morse-System, wenn ich die Sprache nicht kann, ist ja auch keine Bedeutung drin. Die Bedeutung wird dann hergestellt in dem Kopf des Rezipienten. Und zwar auf der Grundlage seiner emotionalen Vorerfahrung und des Vorwissens. Und daraus baut man sich dann die Bedeutung, die einem am schlüssigsten vorkommt. Mhm. Das ist übrigens auch unbewusst. Das macht man ja auch nicht mit dem Kopf. Also manchmal schon, denkt man ein bisschen drüber nach. Aber grundsätzlich mal passiert das relativ schnell auf einer völlig unbewussten Ebene. Das heißt, bei Lehre und Lernen geht es nicht darum, einfach nur Informationen zu präsentieren und dann zu glauben, der Rezipient versteht das genauso, wie ich das gemeint habe, als ich es aufgeschrieben habe. Das ja. passiert so nicht. Ja. Ich muss halt Räume schaffen, wo der Lernende sein Wissen selbst entwickeln kann. Und dann muss ich ein paar Schleifen einbauen, die A dafür sorgen, dass das immer wieder ein bisschen abgeglichen wird und ich ab und zu mal überprüfe, ob das eigentlich das ist, was ich meinte als Lehrender. Und zweitens, die Sachen auf unterschiedlichen Ebenen auch tatsächlich bearbeitet. Also die Menschen sind einerseits alle sehr ähnlich, die haben alle zwei Ohren rechts und links am Kopf und eine Nase mitten im Gesicht, aber dann auf einer anderen Ebene doch auch sehr unterschiedlich. Und es gibt schon so grob mal, wenn man das mal so, es gibt da sehr viel Forschung zu und sehr viel Meinung, aber sagen wir mal so grob gibt es sicherlich vier Gruppen von Menschen, die mit unterschiedlichen Zielfragen Sachen erforschen. So einmal das Was, das Wie, das Warum und was dann. Und wenn ich das jetzt nur auf einer Ebene mache, dann gibt es noch die ganzen anderen Ebenen, kinästhetisch und was weiß ich alles. Also wichtig ist am Ende, dass ich dafür sorge, dass die Inhalte, die ich weitergeben möchte, dass die auf unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Formen dafür sorgen, dass der Lernende sein Wissen selber herstellt im Kopf. So, das ist so der nächste Punkt. Und der vielleicht letzte oder auch mit wichtigste ist ein ganz wichtiges Phänomen, was vor allen Dingen von dem Professor Dr. Gerhard Roth immer wieder auch erwähnt wird. Das ist vielleicht nicht ganz so statisch, wie ich das jetzt darstelle, aber grundsätzlich stimmt auch das. Wenn ich Wissen aufbauen möchte in meinem Kopf dann, und das mal im Langzeitgedächtnis gelandet ist, dann ist die Kapazität des Langzeitgedächtnisses eigentlich so riesig im Gehirn, dass man das in einem Menschenleben praktisch nicht vollkriegt. Habe ich noch nie gehört, dass irgendjemand Annahmeschluss gemeldet hat, jetzt passt da nichts mehr rein in den Kopf. Das gibt's nicht. Das ist ein bisschen wie mit Liebe. Je mehr man reintut, desto mehr passt rein, weil es nämlich neue millionenfache Verknüpfungsmöglichkeiten gibt. Und die werden immer intensiver und immer komplexer, je mehr man an Vorwissen aufbaut. Aber bis das da landet, muss das durch den Flaschenhals durch. Und dieser Flaschenhals ist das Arbeitsgedächtnis. Und das Arbeitsgedächtnis hat eben nicht eine unbegrenzte Kapazität, sondern das ist aus gutem Grund begrenzt. Das ist ein bisschen wie in einer Badewanne. Auf der einen Seite läuft das Wasser rein, dann steigt der Wasserspiegel, sagen wir mal 5 Minuten lang, und dann läuft das zuerst reingelaufene Wasser über den Überlauf wieder raus. Mhm. Das heißt, die Gesamtmenge bleibt eigentlich immer gleich. Das tauscht sich nur der Inhalt aus. So ist das, wenn man jetzt jemand, ich nenne das immer Druckbetankt für eine Stunde und den zutextet, oder der soll sich eine Stunde lang einen Vortrag anhören oder eine Stunde lang einen Fachtext lesen, ohne sich Notizen zu machen, dann passiert genau das. Dann wissen die Leute am Ende tendenziell, also natürlich gibt es da Ausnahmen, wenn ich jetzt ein großes Vorwissen habe und da gibt es jetzt ein kleines Element, was sofort perfekt in mein Vorwissensnetz reinpasst, dann kann ich das manchmal relativ schnell verknüpfen. Also wenn ich seit 10 Jahren intensiv grille und alle möglichen Formen und Fleischarten schon ausprobiert habe und irgendeiner kommt und sagt, pass mal auf, wenn du dein Hühnchen dann nach 3 Minuten schon umdrehst und dieses Gewürz darauf tust, ja, das kann ich mir gleich merken. Mhm, ja. Aber wenn es um komplexere Dinge geht, gilt das schon. Das heißt, im Grunde, wenn man das ernst nimmt, dass der Strom an neuen Informationen, die ein Rezipient aufnehmen soll, ohne was mitzumachen oder machen zu können, wie zum Beispiel in einem Vortrag, der muss ungefähr nach 5 Minuten aufhören. Und das ist eine revolutionäre Idee. Das bedeutet nämlich, dass diese ganzen Vorlesungen, die ja eigentlich sowieso aus dem Mittelalter kommen und von daher etwas überholt sind ein bisschen, dass die eigentlich obsolet sind. Ja. Du kannst dich nicht 1 Stunde oder 2 Stunden in eine Vorlesung setzen und glauben, dass du dir das alles merkst. Das passiert eben einfach nicht. Und du hast ja auch keine Kontrolle als Lernender über deinen Zeithaushalt. Der redet eben einfach weiter. So, das heißt, im Prinzip, im Idealfall, muss nach 5 Minuten, von mir aus auch 6, irgendwas Neues kommen. Irgendein Raum aufgemacht werden, wo der Teilnehmer oder der Lernende eine Möglichkeit bekommt, das zu verarbeiten. Sei es, dass er sich Notizen macht, sei es, dass er das jemand anders nochmal erzählt, sei es, dass er das vielleicht nochmal auf einer ganz anderen Form wahrnimmt, vielleicht als Bild oder als Video oder in irgendeiner Form was damit macht, das anwendet. Also ich arbeite mittlerweile mit an die 60 unterschiedlichen Lernmodi, nenne ich die. Und das hat was damit zu tun, dass ich die Bewegungsrichtung der Beschäftigung mit dem Inhalt regelmäßig alternieren. Ich habe ein Erlebnis gehabt vor, weiß nicht, vielleicht 16 Jahren. Das war relativ am Anfang von meinem Standard Learning Workshops. Da kam abends um 10 eine Teilnehmerin auf mich zu. Die kamen und sagte, hey Tom, ich habe das jetzt verstanden beim Lernen und ich weiß auch, meine nächste Prüfung wird super und so. Also das habe ich alles, das ist alles gut. Aber weißt du, was ich nicht verstanden habe? Ich sage, nee, sag doch mal. Du, es ist jetzt 22 Uhr nachts, wir haben heute Morgen um 9 Uhr angefangen und wir haben die ganze Zeit durchgearbeitet bis auf die Mittagspause und ich bin immer noch fit und will weitermachen. Normalerweise bei Seminaren bin ich ab 3 Uhr müde und will nach Hause. Wie hast du das gemacht?
Und?
Da habe ich gesagt, das weiß ich auch nicht so wirklich, muss ich mal drüber nachdenken. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe angefangen, das zu dokumentieren und auch die Wirkzusammenhänge zu klären und die Kausalitäten und die Strukturen und die Prozesse mal ein bisschen klar zu kriegen. Dann habe ich die Trainerausbildung begonnen. Da geht das ja nicht anders. Den Leuten kannst du ja nicht einfach sagen, hab Charisma und mach schön bunt, das nützt ja nichts. Also habe ich denen ganz konkret sagen müssen, was sie eigentlich tun können. Und da hat sich das System dann eben auch als System entwickelt. Vorher war es eher Intuition und dann habe ich irgendwann reflektiert, wie funktioniert das denn eigentlich? Und der Kern ist, dass wir kurze, getaktete Schleifen machen, also uns mit einer Form der Vermittlung oder der Beschäftigung mit dem Thema einen relativ kurzen Zeitraum beschäftigen und dann kommt was anderes. Dann kommt eine andere Form der Beschäftigung und dann kommt wieder eine andere Form der Beschäftigung. Das ist die eine Ebene, diese Sequenzen von unterschiedlichen Lernmodi, die sehr schnell dazu führen, dass Leute sehr schnell lernen, weil sie nämlich aktiv sich mit dem Thema beschäftigen, auf unterschiedliche Arten und Weisen und irgendwann schnallt es bei jedem Mal, schnackelt es bei jedem Mal. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene ist das sogenannte Spiral Teaching. Und das ist eine radikal andere Form, damit umzugehen, als man das gewöhnt ist. Und darum ist es manchmal auch schwer zu verdauen. Und meine Leute in den Masterclasses brauchen dann manchmal auch 2-3 Wochen, bis sie es richtig in der Tiefe verstanden haben. Aber das ist ein geniales Konzept, weil es wahnsinnige Lernprozesse produziert.
Also wenn du Masterclasses sagst, dann meinst du die Unterrichtseinheiten, die du gibst für Leute, die lernen wollen zu lernen?
Die lernen wollen zu lehren.
Ja.
Also ich begleite Experten mit einem hohen Maß an Fachwissen und einer Botschaft dabei, ein Kursformat, eine Weiterbildungskonzept zu entwickeln, was bei deren Teilnehmern wiederum echt zu Lernprozessen führt. Und der Trick ist, und das ist ein bisschen mehr als ein Trick, weil man muss ein bisschen darüber nachdenken, wie man das aufbaut, aber der Trick ist im Grunde, dass man die Themen über einen längeren Zeitraum nicht sequenziell abarbeitet, sondern als Themenstränge durchlaufen lässt, vom Anfang bis zum Ende, aber alle parallel. Das ist ein bisschen anspruchsvoll, führt aber dazu, dass die Themen immer wieder vorkommen und dadurch können wir gewährleisten, dass ein Lerninhalt tatsächlich auch als Prozess dargestellt wird. Ich erzähle mal kurz, wie das kommt, dass ich das entdeckt habe. In meinen ursprünglichen Centered Learning Workshops, wo es tatsächlich ums Lernen ging, heute geht es bei mir nicht mehr ums Lernen, sondern ums Lernen, wie man lehrt. Aber damals ging es um die Frage, wie mache ich meine Prüfung besser? In weniger Zeit, mit mehr Spaß und besseren Ergebnissen. Das hatte 6 Themenbereiche, dieses Workshop-Konzept. Nämlich einmal Entspannung, dann ging es um visuelle Aufzeichnung, dann ging es um Lernmotivation, Speedreading, Gedächtnistraining und ein bisschen Theorie. 6 Themen. Mhm. Wenn man sich das jetzt vorstellt, wir haben 6 Teilbereiche, also Zeitabschnitte, von Freitagabend bis Sonntagnachmittag, dann liegt es irgendwie auf der Hand, dass man nicht im ersten Zeitabschnitt 3 Stunden lang Entspannung übt.
Ja.
Irgendwie macht das keinen Sinn. Und es macht auch keinen Sinn, 4 Stunden lang Speedreading zu üben, dann fallen den Leuten nämlich die Augen raus. Das geht überhaupt nicht. Mhm. Und Gedächtnistraining wird auch irgendwie nach ein paar Stunden langweilig. Also habe ich von Anfang an dafür gesorgt, dass alle Themenbereiche in jedem Zeitabschnitt vorkommen. Mhm. Und dadurch konnte ich dann in den Themenbereichen wunderschöne Entwicklungen herstellen. Also beim Speedreading erstmal nur so ein bisschen die erste kleine Stufe. Im zweiten Durchlauf, im zweiten Zeitabschnitt dann die 2. Stufe dazu, im 3. Abschnitt dann vielleicht noch die 4. und 5. dazu und im 5. machen wir das Ganze nochmal ein bisschen schneller. Und so hat sich dann auch wirklich was entwickelt. Dann sind die tatsächlich mit 200 Worten pro Minute reingekommen und mit 400 Worten pro Minute rausgegangen, weil da eine Entwicklung drin war, weil da eine Iterationsschleife war, eine nach der anderen. Und das Gleiche galt natürlich für die anderen Themenbereiche auch. Das heißt, wir haben uns sehr genau überlegt, wie kann man das so aufbauen, dass es so ein Fluss wird aus Iterationen und die Leute am Ende durch die Summation dieser vielen kleinen Teilschritte feststellen, boah, jetzt habe ich plötzlich einen Entwicklungsschritt und einen Wissenszuwachs, den hätte ich in einem Schritt nie hingekriegt. Aber dadurch, dass wir das so mehrmals gemacht haben, das hat mir irgendwann eine Teilnehmerin auch mal gesagt, Tom, ich habe das erst nicht geschnallt, aber jetzt habe ich verstanden, was du machst. Du machst immer diese unmerklichen Wiederholungen. Genau, sage ich, mache immer diese unmerklichen Wiederholungen. Die fühlen sich nicht wie Wiederholungen an, sonst wäre es ja Pauken, weil ich immer den Lernmodus wechsle. Darum merkt man das am Anfang nicht. Aber letztlich machen wir die Sachen alle zigmal, nur eben immer anders.
Wenn du Lernmodus sagst, was meinst du damit?
Ich sage mal ein paar Beispiele. Ein Lernmodus könnte sein, ich gucke mir ein Video an. Ganz klassisch, ganz einfach. Anderer Lernmodus könnte sein, ich gebe zu dem gleichen Thema in die Großrunde mein Vorwissen oder meine Vorerfahrung. Erzähl über mich. Anderer Lernmodus wäre, ich erzähle jemand anderem das, was ich in diesem Kurs jetzt schon gelernt habe. Anderer Lernmodus könnte sein, ich mache mit dem Teil, was ich da gelernt habe, mach was Konkretes und versuche irgendwas rauszufinden. Anderer Lernmodus könnte sein, ich bringe das jemand anderem bei. Da gibt's, wir haben da ungefähr 62 von, die wir permanent alternieren und dadurch bleiben die Teilnehmer ewig lange wach, fit, kriegen permanent das Gefühl, dass sie Erfolg haben und das führt dazu, dass sie Lust haben, weiterzumachen und nicht abbrechen oder aussteigen innerlich oder äußerlich und am Ende eben Lernfortschritte wahrnehmen können und Ergebnisse erzeugen, die kriegst du sonst nicht hin. So ist es gekommen.
Sehr cool.
Daher weiß ich, dass das funktioniert und so mache ich das auch in Online-Kursen, so mache ich das auch fürs Jona-Institut mit den Lehrveranstaltungen, die dann online auch ihre Abbildungen haben. Genau das Gleiche, wir ziehen die Themenstränge halt durch. Also es gibt zum Beispiel einen Kurs, den habe ich mit dem Professor Dr. Christian Jona zusammen gemacht zum Thema Project Management, der genau nach dieser Struktur funktioniert. Die Themenstränge, und die laufen die ganze Zeit, die ganzen 10 Wochen durch und es entwickelt sich dadurch immer mehr an, an Wissen und auch an Skills. Das klingt auf den ersten Blick ein bisschen komplex, ist auch, man muss auch ein bisschen nachdenken am Anfang bei der Konzeptionierung von so einer Weiterbildungsveranstaltung. Ist das halt ein bisschen mehr Denkarbeit, aber das lohnt sich total. Ich mache das ja auch schon so lange, ich weiß, dass das funktioniert, dass es bessere Ergebnisse bringt. Und das kann man wunderbar auf alle anderen Formate übertragen. Das Grundprinzip geht online genauso wie in Hybridveranstaltungen oder in Live-Workshops sowieso, da kommt es ja her. Also das ist eine Form, die einfach die Dinge beachtet, von denen die Forschung mittlerweile weiß, dass sie Lernerfolge beeinflussen. Das ist praktisch die Umsetzung in die Praxis davon.
Gibt es da in diesem Spiralmodell, von dem du sprichst, sind dann da auch oft Pausen vorgesehen oder wie ist
Nö, die vergessen wir Pausen. Meistens. Vergessen wir meistens. Nee, brauchen wir nicht wirklich. Also mir hat neulich mal einer, übrigens auch aus dem Jona-Institut, nach einem unserer Seminare, das war 8 Stunden online, gesagt, Tom, das war super, aber eine Kritik habe ich ja. Ich sage, was denn? Ja, man kann keine E-Mails machen nebenbei.
Ja, okay.
Das ist auch nicht nötig, E-Mails machen, weil man ist die ganze Zeit beschäftigt. Man ist die ganze Zeit dabei. Und dadurch, dass das Gehirn auf permanent unterschiedlichen Arten angesprochen wird, ja, natürlich muss man irgendwann mal aufs Klo und vielleicht was essen, ja klar. Aber diese notwendigen Pausen, die sonst immer eingebaut werden und dann so akribisch eingehalten werden, die sind deswegen nötig, weil den Leuten der Kopf raucht. Wenn die nämlich 2 Stunden lang sich da irgendwas anhören müssen, dann sind die irgendwann platt und zwar relativ schnell. Dann brauchen die auch eine Pause, um sich zu erholen, damit das dann weitergehen kann. Aber wenn man das so macht, wie man es eigentlich normalerweise im Leben ja auch macht, so ein Wechsel zwischen unterschiedlichen Formen, man beschäftigt sich mal mit was Praktischem, man denkt mal über was nach, man liest mal was, man schreibt was auf, man macht irgendwas Konstruktives damit oder man forscht irgendwas oder man spricht über Dinge, das ist ja, das macht man auch einen ganzen Tag und sagt, ich brauche nicht eine Pause jetzt vom Leben, ich brauche keine Pause vom Leben. Wozu denn? Weil wenn man das, so, und das ist genau der Punkt, wenn man den Lernprozess so gestaltet, dass er das Gehirn ganzheitlich anspricht und immer wieder anders, dann brauche ich nicht dauernd Pausen.
Außer aufs okay, Klo, ja.
Außer aufs Klo gehen.
Und wie ist das für dich dann als Lernbegleiter? Weil du hast ja so ein bisschen eine andere Rolle dann und du schaffst es dann auch selber ohne Pausen.
Ich kriege irrsinnig viel zurück, ja. Dadurch, dass ich merke, dass die anderen Entwicklungsschritte machen. Und ich freue mich daran und das ist meine Belohnung. Ich bin ja derjenige, den ihr mir vergisst. Ich brauche die überhaupt nicht, weil mir macht das ja Spaß. Ich bin ja auch, ich meine, gut, natürlich, wenn ich jetzt 12 Stunden lang einen Workshop geleitet habe, dann bin ich irgendwann auch ein bisschen müde. Ja, das stimmt schon. Aber ja. Das liegt einfach auch an der, das ist halt eine Konzentrationsgeschichte. Aber eigentlich kriege ich mehr Energie zurück, als ich reingebe. Weil das ja so ein Prozess wird gemeinsam. Und alle, die das bisher ausprobiert haben, auch in der Praxis, nach dem Konzept Lehrveranstaltungen oder Weiterbildungsangebote konzipiert haben, die haben alle zurückgemeldet, dass es ihnen als Lehrender viel besser geht, weil die nicht so viel produzieren müssen, da erstmal nicht eine halbe Stunde eine Show abliefern und irgendwie ganz viel erzählen, dass es ein Lampenfieber ist. Es gibt noch eine andere Ebene, die habe ich jetzt nicht erwähnt. Ich achte auch extrem drauf, dass die Gruppendynamik stimmt. Das habe ich jetzt nicht so richtig erzählt, aber das ist ein extrem wichtiger Punkt, weil ich weiß, ne, Emotionssystem, wir wissen, dass Lernen nur dann funktioniert, wenn die Teilnehmer eine gute Beziehung haben zu dem Thema. Das heißt, es geht immer wieder darum, auch eine Brücke zu schlagen zur Alltagswirklichkeit des Lernenden. Was hat das überhaupt mit dir zu tun? Zu dem Dozenten oder zu dem Lehrenden? Darum, das hatte ich vorhin ja erwähnt, darum ist es auch so wichtig, dass man das strategisch auch aufsetzt, wenn man es von alleine nicht kann, und zu den anderen. Nur wenn die Teilnehmer auf diesen 3 Ebenen sich emotional sicher fühlen, dann lernen die maximal schnell. Und das kann man alles strategisch, und das machen wir auch, strategisch bewusst herstellen. Da gibt es überall Methoden und Strategien und Prozesse, die genau das herstellen. In den ersten 2-3 Stunden von jedem Live-Seminar zum Beispiel, also face-to-face, geht es eigentlich nur um Gruppendynamik.
Also was machst du da konkret? So, kannst du Beispiele geben?
Ja, jede Menge. Also zum Beispiel ist der Einstieg eines normalen Seminars ja der, dass der Dozent sich erstmal vorstellt und dann einen Überblick gibt und dann sagt, woher er kommt und warum er wichtig ist und was er alles kann und warum er das jetzt macht und was die Lernziele sind. Und dann fragt er die Erwartungen ab von den Teilnehmern. So ist das üblich. Und ich mache das nicht so, sondern ich sage ganz kurz was. Nämlich, klar, wer mich nicht kennt, ich bin Tom Freudenthal und das ist unser Thema und das ist unser Ziel hier. Okay. Das bedeutet aber, wenn du hier sitzt, dass du das wahrscheinlich ein bisschen anders machen möchtest in Zukunft als jetzt, sonst wärst du ja nicht da. Und das heißt, wir müssen tatsächlich auch Veränderungen bewirken. Und da fangen wir jetzt gleich mal mit an. Und dann zeige ich den, also im Live-Kontext schütte ich einfach meine Tüte aus und dann sind da so Gegenstände drin. Weiß ich, eine Kerze und eine kaputte Brille und einen Dollarschein und eine Münze und ein kleiner Schlumpf im Mikrofon und sowas und ein kleiner Tiger. Und dann sage ich, okay, ich suche dir jetzt mal einen Gegenstand aus. Und dann schnappt sich jeder ein. Und dann ist die nächste Aufgabe, jetzt sag mir mal, was hat dieser Gegenstand mit dem Grund zu tun, warum du hier bist? Und dann hören die auf und erzählen nicht, ich bin Erwin Lottemann und habe eine Abteilung bei der Firma blub und habe 20. Das kommt dann alles nicht, sondern die haben dann gleich einen völlig anderen Einstieg. Das heißt, da wird dann gleich auf der menschlichen Ebene sehr deutlich, mit wem habe ich es denn da zu tun. Mhm. Und dann achte ich darauf, dass ich grundsätzlich und immer und regelmäßig Paararbeit mache. Das ist für die Gruppendynamik extrem wichtig, weil das Normale sind Gruppenarbeiten. Das kann auch mal in bestimmten Kontexten bei Selbstentwicklungsthemen durchaus Sinn machen, wenn dann eine dritte Person dabei ist, die auch eine Aufgabe hat. Aber normalerweise, wenn es um Wissensthemen geht, mache ich immer Paararbeit, nie Gruppenarbeit, weil ich dafür sorgen will, dass sich die Leute in der Gruppe wie ein Fisch im Wasser fühlen. Und mit wem auch immer sie dann in der Pause, die ich dann ja schon manchmal mache, am Kaffeetisch steht, kann der einen Schnack machen. Weil irgendwann hat der mit dem schon mal gearbeitet. Ja. Und dadurch haben die dann überall mit jedem, es gibt auch keine Situation, dass irgendeiner rausfällt, was ja normalerweise in Gruppen sofort passiert. Es gibt immer die Lauten, die vielen erzählen und so. Dann gibt es die, die ab und zu mal was sagen oder ein bisschen nachdenklich sind. Und dann gibt es welche, die sagen nie was. Die Introvertierten. So, die fallen dann auch oft raus, weil die irgendwie gar nicht mehr zu Wort kommen und keine Rolle spielen und sich dann innerlich oft auch zurückziehen. Und das kann in diesem Konzept nicht passieren. Also gibt es noch ein paar mehr Sachen zu, die habe ich jetzt nicht erwähnt. Auch eine innere Haltung, das Konzept, was ich da für mich so erkannt habe, mit dem ich sehr gut fahre, heißt LDK. Das hat was mit der inneren Haltung zu tun, wie ich mit meinen Teilnehmern und der ganzen Veranstaltung umgehe. Das sind noch so ein paar andere Themen und natürlich Medien alternieren und sowas, das gehört auch alles noch dazu. Aber der Kern ist eigentlich tatsächlich das, was ich am Anfang gesagt habe, die andere Struktur. Das ändert alles. Mhm. Und die andere Struktur, das ist das Verrückte, das wird mir oft auch von Leuten gespiegelt, die das ausprobiert haben. Zum Beispiel, es gibt einen Dozenten, der hier viel für die IHK macht in Köln. Ein echt krass, also UX-Design, das ist jetzt nicht unbedingt das einfachste und simpelste Thema, auch sehr theoretisch. Aber die haben die Struktur eingesetzt in den letzten Serien von Seminaren, haben gesagt, nicht nur haben die mehr gelernt, sondern die haben vor allen Dingen auch Beziehungen ganz anders aufgebaut. Die haben sich in der Veranstaltung ganz anders unterstützt, dadurch auch viel mehr gelernt. Und die haben die Beziehung dann auch weitergelebt, nachdem diese Sache längst vorbei war. Die sind immer noch im Kontakt miteinander und unterstützen sich. Und das ist genau der Punkt. Also es gab mal ein Feedback, das hat mich wirklich am meisten berührt von allen in meinen ganzen, weiß ich nicht, 20 Jahren Workshops oder eigentlich sind es ja mehr. Aber von meinem Centered Learning System, da hatte ich irgendwie 3.500 Teilnehmer in den 20 Jahren. Und eins ist mir echt im Gedächtnis geblieben. Da hat eine Frau gesagt, weißt du, Tom, ich fand das irgendwie gut alles und ich habe auch viel gelernt, weiß jetzt eben auch, wie ich das mit dem Lernen besser hinkriege. Aber eine Sache finde ich ganz besonders bemerkenswert und dafür bin ich dir auch dankbar. Ich mag jetzt den Henning. Ich sage, ist sehr spannend. Okay, warum denn eigentlich? Ja, nur dazu muss man wissen, dass Henning war ein junger Mann aus Flensburg. Mhm. Und der war so 1,98 groß, wog, glaube ich, so an die 150 Kilo, hatte eine Glatze, war ziemlich tätowiert und hatte so einen Latzanzug an. Und war Schlachtergeselle. Mit dem wollte am Anfang niemand was zu tun haben. Vor dem hatten vor allen Dingen die Frauen alle Angst.
Oh Gott.
Ja. Aber durch die Struktur geht das nicht. Du kannst keine Leute ausgrenzen. Du kannst die nicht vermeiden. Das geht einfach nicht, weil letztlich durch die Paararbeit hat jeder mit jedem was zu tun. Und dann haben die irgendwie festgestellt, Mensch, der Henning ist ja ein total netter Kerl. Der sieht nur so furchterregend aus, aber der hat so eine Glatze und so, aber der ist eigentlich total nett. Ja, siehst du, und das passiert durch die Struktur. Nicht dadurch, dass ich den Leuten sage, du musst irgendwie wertschätzender sein und Charisma haben als Seminarleiter, sondern die Struktur macht das. Und das ist eben, dadurch ist das handelbar, dadurch kann das auch jeder umsetzen. Eigentlich.
Super. Also das ist tatsächlich, was ich auch schon gehört habe von den Masterstudierenden am Jona-Institut, dass die immer sagen, nach dem Kurs beim Tom sind wir ein Team. So. Und das ist wirklich schön dann, wenn man so durch den Master läuft als großes Team zusammen. Wie, also funktioniert es gleich auch, also dass dich die Leute mögen? Wie bringst du die Leute dazu, dass sie dich mögen?
Naja, das ist jetzt nochmal eine neue Frage, die hat was damit zu tun, wie Liebe entsteht. Das geht jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber letztlich hat es damit irrsinnig viel zu tun. Die Frage, wie entsteht Zuneigung, ist ja entscheidend. Mhm. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass es eine Grundtriebkraft gibt in uns Menschen, die gleich nach Essen, Trinken, Sex und Schlafen kommt. Und das ist Anerkennung. Das ist so tief verwurzelt in uns Menschen, weil zu Zeiten des Säbelzahntigers war verlorene Anerkennung, die vielleicht mit dem Ausschluss aus der Gruppe verbunden war, ein Todesurteil. Wirklich. Du konntest zu den Zeiten als Einzelner in der feindlichen Umgebung damals nicht überleben. Du warst auf die Gruppe angewiesen. Das heißt, das Bestreben nach Anerkennung ist eine der ganz, ganz, ganz tiefen Triebkräfte, die wir haben. Und es scheint so zu sein, dass sich Zuneigung bei den Menschen entwickelt, von denen man das Gefühl hat, dass die einen sehen, dass sie einen annehmen, dass sie einen anerkennen können. Nicht so sehr, ich ströme alle meine Liebe in deine Richtung. Das wird im Extremfall zu einem goldenen Käfig, das nützt nicht viel. Ich habe vor langer Zeit mal einen Workshop gemacht, da ging es um solche Themen. Und die Übung war, dass man sich gegenüber hinsetzen sollte, und ich habe das mit meiner damaligen Partnerin gemacht, und die Bewegungsrichtung dieser inneren positiven Gefühle, also der Liebe, die man für seinen Partner hat, jetzt mal auf unterschiedliche Art ausprobieren. Also einmal, Variante 1 ist, ich verströme alle meine Liebe in deine Richtung und umhülle dich damit. Also dieses klassische, ich gebe dir alle meine Liebe. Und dann an einem bestimmten Zeitpunkt sollten wir den Spieß umdrehen und das nicht mehr machen, sondern das Gegenteil. Ich lasse dich einfach rein. Ich nehme dich an, so wie du bist, und akzeptiere dich zu 100% und nehme dich an und in mein Herz. Das klingt jetzt unheimlich pathetisch, aber ja. In dem Moment, als ich das gemacht habe, und ich habe darauf geachtet, dass meine Atmung sich nicht verändert, dass ich mich nicht bewegt habe, wir hatten die Augen zu, Mo konnte das nicht sehen. Aber in dem Moment, wo ich das gemacht habe, innerlich, hat die gesagt, jetzt. Läuft ja alles unbewusst ab, das kriegen wir ja gar nicht mit. Das sind Signale, die auf Ebenen laufen, die man zum Teil noch gar nicht richtig verstanden hat, aber das ist irgendwie spürbar. Mhm. Ich spüre, ob jemand es mit mir gut meint, ob ich jemand vor mir habe, der mich unterstützen will, ob ich jemand vor mir habe, der mich sieht. Das sind Dinge, die haben was mit einem grundsätzlichen Mindset zu tun, mit einer inneren Haltung. Und das äußert sich und setzt sich um in praktische Dinge. Zum Beispiel lese ich meine E-Mails während so einer Veranstaltung als Team, also als Seminarleiter. Oder spüren die Teilnehmer, dass es nichts Wichtigeres gibt und zu 100% wirklich nur darum geht, dafür zu sorgen, dass die optimalen Bedingungen haben, um ihre Entwicklungsschritte zu machen.
Mhm. Ja.
Das spürt man. Das hat was mit der inneren Haltung zu tun, aber auch mit der Praxis. Und bin ich jemand, dem es zum Beispiel gelingt, die Dinge, die ich da vermitteln will, zu verknüpfen mit dem, was die Teilnehmer eigentlich wollen und wo die hin möchten und was haben die für Ziele. Ne? Wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich dem Philipp Schleer beibringe, wie er sein Seminar besser macht zum Thema summative und formative
Evaluation.
Ja, das Evaluation. Dann merkt er, dass ich die ganze Zeit aus seiner Sicht eigentlich spreche. Ja. Dass ich die ganze Zeit Dinge mache, die ihm helfen. beim ersten Seminar nicht auf die Schnauze zu fliegen, sondern das so gut zu machen, wie es beim ersten Mal nun mal geht. Das zweite Mal wird noch besser. Ne? Aber das schon mal auf einem sehr hohen Niveau. Mhm. Und dass er hinterher eine richtig gute Veranstaltung hinkriegt. Mhm. Das spürt er einfach. Und das ist ja auch so. Und das ist so ein Punkt, der tatsächlich dazu führt, dass Menschen andere mögen, indem sie das Gefühl kriegen, der sieht mich, der ist auf meiner Seite, der will mich unterstützen und der macht das auch praktisch. Und das erzeugt Zuneigung.
Super. Vielen Dank. Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, was ich jetzt heute persönlich hier auch mitnehme, weil das ist sowas, worüber ich mir selber als Lehrende noch gar nicht so viel Gedanken gemacht habe. Ich glaube, dass viele Menschen vielleicht intuitiv ganz gut können, aber ich glaube, wenn man sich da nochmal Gedanken drüber macht, ist unheimlich wertvoll oder kann unheimlich wertvoll sein, wenn man die richtigen Schlüsse daraus zieht vielleicht. Mhm. Sehr spannend. Ja. Gibt es jetzt irgendwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was du noch gern loswerden willst?
Nö, nicht wirklich. Also höchstens, dass ich tatsächlich natürlich mich tierisch freue, dass ich mit dem Jona zusammen jetzt die Chance habe, da eine Uni so zu strukturieren, dass in Zukunft dort zumindest mal, meiner Hoffnung ist das jedenfalls, dass mit dem Lehren anders läuft und eine andere Form der Wissensvermittlung sich da entwickeln kann. Da habe ich großen Spaß dran, weil das natürlich auch was ist, wo dann das, was ich entwickelt habe über die letzten 20 Jahre, dann irgendwie auch so seinen Niederschlag findet und weiterlebt. Da bin ich irgendwie echt froh drüber.
Ja, das kann ich nur sagen, ich auch. ich glaube, da ziehen wir am gleichen Strang und da freue ich mich auch richtig, dass wir da unsere Ideen gemeinsam umsetzen dürfen und einfach, ja, eine bessere Uni aufbauen können als das, was wir selber kennengelernt haben.
Genau.
Super. Dann würde ich jetzt zur Abschlussfrage kommen. Okay. Und da geht es jetzt nochmal so um die große Vision. Also wenn es eine Sache gäbe in Lehre oder Forschung, aber ich nehme an, bei dir ist es eher in der Lehre, die in Zukunft anders laufen sollte oder wo du dir wünschen könntest, dass sie anders laufen würde, was wäre das?
Nur eine?
Es darf aber eine große sein.
Okay. Dass jeder, der in irgendeiner Form mit Lehre beschäftigt ist, sich klar macht, dass erstens Druckbetankung nicht funktioniert, zweitens Lernen immer was mit Beziehung zu tun hat und drittens immer ein Prozess ist. Und dass es letztlich darum geht, die da lernen, auf ihrem Lebensweg, in ihrer Entwicklung so zu unterstützen, dass die ihren Zielen näher kommen, was das komplette Gegenteil von der Haltung ist, ich bin der große Experte, und ich habe jetzt endlich eine Bühne gefunden, wo ich allen erklären kann, was ich alles weiß und wie viele Fremdworte ich kenne. Was ja nicht manchmal, lässt sich das nicht vermeiden, aber das ist eine ganz andere Haltung und ich plädiere sehr stark für die erste.
Perfekt, das ist, glaube ich, ein super Schlusswort für heute. Und nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, dass du gerade unheimlich beschäftigt bist. Und das bedeutet mir sehr viel und ich freue mich auch, dass wir beide speziell noch wahrscheinlich sehr oft zusammenarbeiten werden.
Wunderbar. Vielen Dank, dass du mich gefragt hast und schön, dass wir uns jetzt mal kennenlernen konnten. Das ist ja eine gute Grundlage für all die Dinge, die wir dann in Zukunft noch machen werden.
Absolut.